freien Senderkombinat bin ich jetzt verbunden mit Rechtsanwältin Insa Gräfe. Du arbeitest unter anderem bei Fluchtpunkt, kirchliche Hilfsstelle für Flüchtlinge. Und vielleicht zu Anfang, vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen einmal beschreiben, wie deine Arbeit so aussieht, was du so tagtäglich eigentlich machst.
Ja, hier kommen viele Menschen an, die noch keine Aufenthaltserlaubnis haben, also die im ungesicherten Aufenthalt sind. Und wir beraten sie dann erstmal. Wir haben so eine offene Sprechstunde, gucken, ob wir was tun können. Und zum Teil vertreten wir die dann auch vor der Ausländerbehörde oder bei Gericht.
Und der Anlass, warum ich dachte, dass es gut ist, wenn wir heute mal sprechen, ist, dass die Bundesregierung und die SPD-Innenministerin Nancy Faeser angekündigt haben, sich auf EU-Ebene für Asylverfahren an der EU-Außengrenze einzusetzen. Und vielleicht könntest du einmal kurz skizzieren, wie das aussehen soll, was das verändern soll oder wie du auch diese Diskussion darum so wahrnimmst.
Ja, also so wie ich das verstanden habe, soll das ja so sein, dass die Menschen gar nicht mehr in die einzelnen europäischen Länder reisen können, sondern direkt an den Außengrenzen Lager geschaffen werden, in denen das Asylverfahren dann vorgeprüft oder durchgeführt werden soll. Und dabei ist besonders wichtig zu wissen, dass es da bestimmte Listen gibt von Ländern, die wenig Anerkennungschancen haben, also die Menschen aus den Ländern. Und die soll dann sozusagen da gleich aussortiert werden, schon an der Grenze. Und was uns besonders mit Schrecken erfüllt, ist, dass die Leute während der Dauer dieses Verfahrens in so haftähnlichen Unterbringungen festgehalten werden sollen, weil das dann eben so getan wird, als seien sie noch gar nicht eingereist nach Europa. Und diese Haft, das kann ewig dauern. Also so ein Verfahren wird dann relativ schnell durchgeführt. Wenn man sich dagegen wehren will, dass man abgelehnt wird, dann kann trotzdem das schon vollzogen werden. Aber man kann eben auch bis zu 24 Wochen kann man da in diesen Lagern festsitzen und hat gar keine Chance mehr überhaupt nach Europa reinzukommen und hier ein richtiges Verfahren zu durchlaufen.
Das Erste, was du genannt hattest, war, dass es so Listen geben soll, in denen sozusagen je nach Herkunftsland beschlossen werden soll, wer überhaupt nach Europa rein darf und wer sozusagen an der Außengrenze als nicht eingereist gelten soll. Aus deiner Erfahrung, inwiefern werden solche Listen, die sozusagen nur vom Herkunftsland ausgehen, dem Schicksal der einzelnen Personen gerecht?
Ja, das liegt schon in der Frage natürlich gar nicht, ne, weil das ja einfach, also mit allen internationalen Verpflichtungen, die wir haben, der Genfer Flüchtlingskonvention und allen Erfahrungen, die auch Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, haben wir ja zugesichert, dass wir uns jedes einzelne Schicksal angucken wollen und jeder Mensch, die das Recht haben soll, wirklich ein Verfahren für seinen Fall zu durchlaufen. Wenn man dann nach solchen Länderlisten vorgeht, dann kann man sich ja vorstellen, dass es gar nicht möglich ist. Weil nur, dass ich aus einem bestimmten Land komme, in dem vielleicht nicht so viele Menschen verfolgt sind, heißt ja noch überhaupt nicht, dass ich es persönlich nicht bin. Also um das mal ganz plastisch zu machen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Frauen irgendwo frauenspezifische Fluchtgründe haben, also zum Beispiel in einer Zwangsehe sind oder Ähnliches erlebt haben, dann sind das ja ganz häufig Länder, wo sonst vielleicht die politische Lage stabil ist und deshalb die Anerkennungsquoten gering sind. Ne? Die sind dann aber sofort draußen. Oder ich sag mal ein anderes Beispiel, zum Beispiel bei Menschen, bei Homosexuellen aus bestimmten Ländern, in denen die sonstige politische Lage aber stabil ist. Die werden dann draußen, ohne dass die überhaupt wirklich erzählen können, was ihnen widerfahren ist. Und das kann ja schon nicht richtig sein, vom Prinzip nicht. Also ehrlich gesagt stehen mir die Haare zu Berge, wenn ich überhaupt darüber nachdenke, dass so pauschal dann abgewiesen werden könnte.
Vielleicht bleiben wir noch kurz einmal bei diesem Listensystem. Weißt du denn schon irgendwas, wie das bestimmt werden soll? Ich könnte mir ja vorstellen, die Zahl der Personen, die einen Flüchtlingsschutz bekommen oder eine andere Form von Schutz, nachdem sie hierher gekommen sind, kann sich ja auch verändern oder ist auch unterschiedlich. Gibt es da schon Hinweise darauf, wie diese Listen erstellt werden sollen oder nach welchen Kriterien?
Also meinem Kenntnis nach soll es ja so sein, dass sich das über dieses europäische Asylbüro, das koordiniert wird und eben geguckt wird, wie viele Menschen aus welchen Ländern anerkannt werden, ne, und sich das dann danach immer richtet. So ist mein Stand.
Das andere Thema, was du angesprochen hast, war die Haftsituation. Jetzt ist es ja schon so, dass es zumindest in Griechenland wohl solche Einrichtungen gibt, die geschlossen sind. Liegen dir denn irgendwie Berichte oder Erkenntnisse vor, wie die Verhältnisse in diesen Orten sind?
Ja, katastrophal. Also für mich ist ausgeschlossen, dass in solchen Lagern rechtsstaatliche Verfahren durchgeführt werden können. Wir haben ja so ein Lager jetzt schon auf Kos. Und wir kennen ja auch ähnliche Lager, zum Beispiel auf Moria. Und ehrlich gesagt sind wir in der Beratung seit Jahren Tag für Tag damit konfrontiert, dass die Leute uns berichten, also so schrecklich wie dort sei es nirgendwo anders gewesen. Ne? Die sagen ja selbst, die Vorkommnisse in den Herkunftsländern waren manchmal nicht so schrecklich wie die Zeit dort. Und für mich ist es absolut ausgeschlossen, dass in solchen Lagern irgendwie Verhältnisse beherrschen können, indem man denkt, aha, der einzige Schutzbedürftige wird gesehen, der kann dann in Ruhe sein Schicksal erzählen, dann geht's ihm gut, dann wird das vernünftig rechtlich geprüft. Das hat ja bis jetzt keine Sekunde funktioniert, gerade in den griechischen Lagern, aber auch in Italien, in all den anderen Außengrenzen, also egal ob in Ungarn, in Rumänien, in Kroatien, erleben wir diese Lager ja als den totalen Horror. Und deshalb ist es wirklich, diese Idee alleine, dass das funktionieren könnte, erscheint mir ehrlich gesagt als völlig absurd. Ne, weil wir ja die Erfahrung machen seit Jahren und Monaten, dass alle Menschen, die aus diesen Lagern kommen, sagen, es war da ganz, ganz fürchterlich. Und selbst ganz prinzipielle Versorgungsansprüche waren nicht irgendwie realisierbar. Also jeder, der da krank war, sagt, ich habe keine Behandlung bekommen. Alle Frauen, wirklich fast alle Frauen berichten uns, es sei dort zu Übergriffen gekommen. Sie hätten sich völlig schutzlos gefühlt. Und auch die rein faktische Versorgung ist ja jetzt schon total schlecht. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass da in Italien gerade, also wirklich ja Zehntausende von Menschen ankommen, dann weiß ich überhaupt nicht, wie so ein Lager aussehen soll, wo man so vielen Menschen dann einfach vernünftige Umstände bieten soll, überhaupt erstmal zum Leben, vom Verfahren noch gar nicht zu sprechen. Es ist für mich, also ich finde es nicht nur völlig falsch, ich finde es auch einfach absolut unrealistisch.
Und wenn du dich jetzt mal, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jetzt Mandantinnen, Klientinnen, die jetzt bei dir in der Beratung sind, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so eine hypothetische Frage, aber was würde es für die sozusagen bedeuten, wenn so ein System schon implementiert wäre? Ich weiß nicht, ob die Frage verständlich ist, aber...
Doch, natürlich ist es verständlich. Also das ist ja genau unser größter Punkt. Wir haben ja viele Leute hier, die besondere Schutzbedarfe haben, weil sie zum Beispiel traumatisiert sind, weil sie schwere Gewalterfahrungen gemacht haben. Und da stehen wir in der Beratung ja immer wieder fest, dass das Wichtigste einfach Zeit und Vertrauen sind. Ne? Also damit die Leute mir die Geschichte überhaupt erzählen können, brauche ich ja erstmal einen geschützten Raum. Und die fühlen sich in Deutschland trotz der auch bestimmt schwierigen Umstände jetzt in Hamburg häufig wirklich erstmal sicher. Und das haben wir ja auch gelernt, gerade in dieser Zeit letztes Jahr, als so viele Leute aus den griechischen Lagern kamen. Dort fühlten die sich halt wirklich, also die hatten ja wirklich existenzielle Ängste, dazu kam dann noch Corona und Gewalt und so weiter. Und die waren halt völlig verunsichert. Nach allem, was sie schon erlebt haben, waren sie da wieder in einer Situation, wo sie das Gefühl hatten, okay, sie sind in einer völligen Unsicherheit. In so einer Situation würde mir zum Beispiel eine Frau nie berichten, was ihr widerfahren ist. Ne? Sondern und gerade auch bei erkrankten Menschen, das können die ja gar nicht. Und ich stelle mir das einfach so vor, also das macht einen riesen Unterschied aus, ob ich hier sitze und mir Zeit nehmen kann und eben, ich bin ja alleine schon mal da, ne? Hier, es gibt eine Rechtsberatung, das ist ja auch schon mal was, was man da überhaupt nicht gewährleisten könnte. Und dann gibt es ein vernünftiges Verfahren und bei aller Kritik an den Verfahren hier ist es ja schon so, dass im Einzelfall wirklich geprüft wird und ich dann eben auch zum Beispiel die Möglichkeit habe, ein Rechtsmittel einzulegen. Und dieses Rechtsmittel kann unter bestimmten Bedingungen dann auch eine sogenannte aufschiebende Wirkung haben. Das heißt, während das Verfahren noch läuft, wird der Person auch nichts getan, sondern es wird erstmal durch die Gerichte kontrolliert. All das ist ja in diesem Außengrenzen-Szenario überhaupt nicht möglich. Und also wir geben damit wirklich auf das, was ich bezeichnen würde als absolut fundamentalen Wert unserer Gesellschaft, nämlich dass wir ernsthaft überprüfen, ob jemand Schutz braucht. Das ist einfach unter den Umständen, die dort herrschen müssen, überhaupt nicht denkbar.
Ja, damit sprichst du auch schon eine Frage an, die für mich jetzt auch als nächstes gekommen wäre, nämlich du trittst ja unter anderem auch vor Gericht auf, das hast du ja eben angesprochen, den individuellen Rechtsschutz von Leuten, die hier im Asylverfahren sind. Vielleicht bevor wir nochmal tiefer auf die Frage eingehen, was das für so einen Rechtsschutz bedeuten würde, wenn es diese Verfahren an den Außengrenzen gibt, vielleicht kannst du kurz nochmal so skizzieren, welche Rolle Gerichtsverfahren hier im Asylverfahren spielen oder welche Bedeutung das für die Menschen und ihre Verfahren hat.
Ja, das ist einfach eine ganz zentrale Rolle, weil ja hier bei uns in Deutschland das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die Asylanträge entscheidet. Und ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, in Bezug auf den Iran zum Beispiel sind im letzten Jahr fast die Hälfte der Entscheidungen des Bundesamtes dann durch die Verwaltungsgerichte aufgehoben worden. Das heißt, die Gerichte haben eine ganz, ganz große Korrekturfunktion und im Gerichtsverfahren wird eben auch noch mal gründlicher überprüft, ob die Entscheidung des Bundesamtes wirklich richtig war. Und das ist etwas, wo ich schon finde, dass unsere Gerichte sich dann auch Mühe geben, ne? Und das ist auch nicht, läuft da auch nicht alles super, aber man kann wirklich sagen, bei Gericht habe ich schon das Gefühl, dass die Menschen, die RichterInnen versuchen, die Situation des Einzelnen dann auch wirklich zu würdigen. Und da habe ich natürlich dann auch mehr Zeit, um vortragen zu können. Ich kann zum Beispiel Atteste besorgen, die die Krankheit belegen, ne? Und da, so schnell ist das Asylverfahren ja häufig am Anfang, dass man das gar nicht kann. Also diese Gerichtsverfahren sind ganz, ganz zentral für den Schutz. Und das ist ja auch das, ja, das ist der Grund, unter dem wir hier in erster Linie, aus dem wir das hier alles machen. Es ist ja wirklich auch Teil des Rechtsstaates, dass der Einzelne einfach ein Verfahren bekommt, in dem man sagt, okay, am Ende kann man sagen, zumindest konnte der mal erzählen, was ihm überhaupt passiert ist. Er hatte die Gelegenheit, das auch nachzuweisen und das wurde dann auch rechtlich wirklich gewürdigt. Und all das ist ja gar nicht denkbar, ne? In solchen Situation dort.
Gibt es denn da irgendwie öffentlich gemachte Überlegungen, wie das so aussehen soll? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass zumindest die PolitikerInnen irgendwie auch auf dem Schirm haben, dass das ein Problem sein könnte und man zumindest Überlegungen in den Raum stellen, wie die sich einen Rechtsschutz da vorstellen.
Es gibt Überlegungen dazu, die gibt es auch schon länger, die gibt es schon seit einigen Jahren. Das sind ja keine neuen Vorschläge, ne? Das muss man immer im Kopf haben. Also der Vorschlag kam ursprünglich ja von Seehofer. Ne? Und da waren auch die Grünen noch strikt dagegen. Und es ist einfach so, dass die sich überlegt hatten, dass es dann eben schon einen Rechtsschutzmechanismus geben soll. Also wenn man dort abgelehnt wird, dann kann man dagegen so eine Art Widerspruch machen. Der hat aber zum Beispiel keine aufschiebende Wirkung. Also das heißt, auch wenn darüber noch nicht entschieden worden ist, kann man schon wieder zurückgeführt werden. Und während der ganzen Dauer des Verfahrens darf man ja nicht raus. Deshalb, es kann ja, also am Ende kann es ja nicht anders sein als haftähnlich, weil wenn man so lange Europa nicht betreten darf, muss man ja eingesperrt sein, damit das überhaupt realisiert werden kann. Und ich finde, es gibt diverse Unterlagen und auch Vorschläge dazu. Ich finde es erstaunlich, wie unkonkret das bleibt. Ich habe mir das nochmal angeguckt, weil ich glaube, das ist tatsächlich ja in der praktischen Umsetzung, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich geht für so viele Menschen oder ob das in irgendeiner Weise realistisch werden könnte, dass die Staaten, bei denen jetzt schon so große Probleme auftreten, das wirklich umsetzen können. Mein Eindruck ist ganz stark, dass es eben auch sehr, wie soll ich sagen, sehr populistische Forderungen sind, ne? Also es klingt so gut, ne? Asylverfahren an die Außengrenzen verlagern, die Leute gar nicht reinlassen, aber wie das dann konkret laufen könnte, also dazu finde ich, gibt es auch ganz schön wenig dann wieder, so ganz konkret.
Ja, du hast jetzt kurz schon mal den Diskurs angesprochen. Ich habe jetzt von einer Umfrage gehört, nachdem wohl um die 80% der BundesbürgerInnen das für eine gute Idee halten, was ja schon mal erstmal eine sehr beeindruckende Zahl ist, dass irgendwie sich Menschen so einig sind, dass das eine gute Idee ist. Und oft wird in dem Zusammenhang gesprochen von der irregulären Migration. Und meine Frage wäre da so ein bisschen, wenn eine Person flieht aus ihrem Herkunftsland, inwiefern hat die denn die Möglichkeit, in Anführungszeichen regulär zu migrieren? Oder was ist aus deiner Sicht, was meint diese irreguläre Migration eigentlich?
Naja, auch das ist natürlich einfach ein populistisches Schlagwort, um dem Ganzen so ein bisschen so einen Touch zu geben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist oder da irgendwas Falsches gemacht wird. Also man kann ja, wenn man hierher kommen möchte, um Asyl zu beantragen, gibt es keinen sicheren Fluchtweg, um hierher zu kommen. Ne? Sondern man muss immer erstmal einfach kommen und das ist dann immer irregulär, weil es ja gar keinen regulären Weg gibt. Und ich glaube schon, dass man ja immer sehen muss, also dass natürlich im Moment die Zahlen sind ja extrem hoch. Dazu kamen die gesamten Geflüchteten noch aus der Ukraine im letzten Jahr. Und eigentlich muss man ja mal sagen, war die Stimmung in der Bevölkerung, finde ich, also so ist mein Eindruck, auch gerade bei den Geflüchteten aus der Ukraine, ja immer sehr, sehr gut und sehr wohlwollend und sehr unterstützend. So wie wir das auch seit vielen Jahren hier in Hamburg erleben, dass es eben sehr viele Leute gibt, die auch sehr solidarisch damit sind. Jetzt taucht immer wieder diese Debatte auf, darum geht es ja auch bei dem Ganzen, dass es eben so viele sind, die Kosten so hoch sind, die Länder wollen das nicht tragen. Und da auf einmal kommt Frau Faeser ja jetzt auch wirklich zum ersten Mal und sagt, ach, das wäre doch super, wenn die gar nicht alle hierher kommen. Ne? Und dann geht es natürlich auch immer wieder um die europäischen Mechanismen der Verteilung, die ja nun überhaupt nicht funktionieren. Es geht darum, dass Italien ja den Notstand ausgerufen hat seit einigen Wochen und sagt, wir nehmen hier gar keinen mehr und hier funktioniert auch nichts mehr. Und die einzige Antwort darauf ist ja so ein bisschen einfach der Bevölkerung so reinzugeben, ach komm, es wäre doch super, wenn die alle gar nicht hier ankommen. Wir machen ja immer so viel, die anderen machen nichts und es wäre doch schön, wenn das ganze Problem sozusagen ausgelagert werden könnte. Und ich glaube, wenn man sich nicht so viel Gedanken darüber macht, dann denkt man erstmal, ja, kommen ja ganz schön viele und wäre ja gut, wenn ne, das dann gleich da gelöst wird. Was es genau bedeutet, taucht ja in diesem ganzen Diskurs, wie gerade schon gesagt, überhaupt nicht auf. Sondern es ist erstmal so eine Frage, ich glaube, wenn man sich nicht weiter Gedanken drüber macht, kann man relativ leicht sagen, ja, ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Und es wird natürlich auch von allen Seiten populistisch extrem benutzt und sehr bedient. Und es ist ja auch leider, muss man ja sagen, wirklich durch alle Fraktionen so, dass dann sich auch wirklich namhafte PolitikerInnen jetzt hingestellt haben in den letzten Tagen und gesagt haben, ja, finden wir auch gut. Und das finde ich wirklich sehr erschreckend, also dass bis jetzt diese Diskussion auch in der Bevölkerung sehr wenig geführt wird, was das eigentlich bedeutet für die Menschen und für den Schutz.
Ja, vielleicht kann unser kleines Gespräch da einen Beitrag zu leisten. Ich denke ja auch, es ist ja nun mal gerade auch eine Situation, wenn man nur in die Türkei schaut, wenn man nach Afghanistan schaut, wenn man in den Iran schaut, alles drei Länder, aus denen viele Menschen fliehen, die ja offenbar da auch gute Gründe für haben können. Und vielleicht nochmal darauf zurückgehend, ich denke, jetzt in dem politischen Diskurs wird es so dargestellt, naja, das sind halt die Leute aus den Ländern, die kriegen eh nichts und so. Siehst du auch die Gefahr, dass Leute, die aus sozusagen politischen Gründen oder aus anderen Verfolgungsgründen fliehen, dass das auch für die negative Konsequenzen haben könnte?
Ja, sicher, das betrifft ja alle. Also das Verfahren soll ja nicht verpflichtend eingeführt werden, aber die Mitgliedstaaten können es auf alle anwenden, wenn sie möchten. Das müssen sie nicht, aber sie können es. Und das betrifft natürlich alle, ne, weil der einfach auch in so vielen Ländern, also du hast jetzt ja gerade ein paar Länder genannt, die dann sehr herausstechen, da sind uns die Konflikte vielleicht sehr bewusst. Es gibt andere Länder, also ich muss sagen, die schrecklichsten Verfahren, die ich im Moment habe, sind zum Beispiel aus Guinea. Ein Land mit ganz geringen Anerkennungsquoten, da gab es aber politische Unruhen, das kommt hier ja auch gar nicht so an. Da sind die Leute aufs Schwerste gefoltert worden und also so zerbrochene Menschen wie von dort habe ich selten hier vertreten. Und wenn ich das sehe zum Beispiel, das sind Menschen, die fallen erstmal bei so einer Quote raus. Das heißt, in Offiginia gibt es ja eh nichts. Ne? Und das sind Leute, die sind in Lebensgefahr, wenn die zurückgehen. Und die sind eben auch durch die erlittene Folter so schwer erkrankt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie die das überhaupt, die schaffen das ja hier schon kaum mit dem ganzen Unterstützungssystem, was es gibt. Und also ich könnte dir jetzt wirklich aus dem Stegreif, könnte ich dir jetzt irgendwie 10 Geschichten erzählen von Menschen, die alle aus Ländern kommen, bei denen die Quoten vielleicht nicht so hoch sind. Das heißt aber nicht, dass der Einzelne nicht schutzbedürftig ist. Und ich denke immer, wenn man sich das mal andersrum vorstellt, also wenn man die Situation hier zum Beispiel zurückdenkt, also wie kann man das sagen, ne? Also wie wäre im Zweiten Weltkrieg, wie hätte man da sagen können, nö, die Gruppe zum Beispiel, die schließen wir schon mal pauschal aus. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Also wenn man wirklich in Lebensgefahr ist und aus einem Land flieht oder auch eben fundamentale Rechte, jetzt sagen wir zum Beispiel mal von Frauen, aufs Schwerste verletzt werden und dann wird pauschal gesagt, nö, weil du aus Land X kommst, kann das gar nicht sein. Es ist ja einfach, also es ist ja nicht schwer, dahinter drauf zu kommen, dass das nicht richtig sein kann, ne?
Ja, und vielleicht kommen wir langsam zum Ende unseres Gesprächs und da hätte ich noch so zwei Fragen und zwar, ich meine, du bist sehr stark mit den Einzelfällen auch beschäftigt, was wäre vielleicht ein Wunsch von dir, was von Seiten der Zivilgesellschaft oder von der kritischen Zivilgesellschaft jetzt zu tun wäre?
Ja, also ich fände es einfach wichtig, wirklich den Diskurs mal wirklich inhaltlich zu eröffnen und erstmal zu fragen, also wollen wir sowas? Und ich glaube, es gibt auch dann wahrscheinlich relativ viele Menschen, die, wenn sie darüber nachdenken, sagen, nein, also wir geben einfach wirklich uns, das sind unsere Grundwerte unserer Gesellschaft, die geben wir nicht auf, sondern Menschen, die irgendwie in Gefahr sind, geben wir nach wie vor Schutz und auch ein faires Verfahren. Und das Zweite ist eben auch, dass man wirklich das mal hinterfragt, was da eigentlich gerade passiert und auch in der Zivilgesellschaft vielleicht viel bekannter macht. Also einfach mal sagt, wie soll denn sowas aussehen und ist das denn überhaupt realistisch und ist es nicht einfach so eine Forderung, die so eher ein Schlagwort ist und Ja, also ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen mal anfangen, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet und ob das eigentlich in irgendeiner Form umsetzbar ist. Weil selbst wenn man sich das wünscht, also es wird nie funktionieren. Ne? Ich glaube, also bin ich mir so sicher, du kannst 25 Zäune dahin bauen. Das wurde ja auch, erinnern wir uns an die USA, wo das so kritisiert wurde, als Trump die Mauer bauen wollte. Es ist ja nichts anderes. Wir bauen dann eine riesige Mauer um Europa rum. Und ganz ehrlich, Leute, die um ihr Leben fürchten müssen, die werden doch immer auch einen Weg finden. Es werden einfach nur noch viel mehr Leute sterben, sowohl im Mittelmeer als in den Zäunen, als in den Wachanlagen, als in den Haftanlagen. Und es wird viel weniger Schutz geben. Aber dass die Leute sich abhalten lassen zu kommen, das glaube ich sowieso nicht.
Ja, vielleicht als letzte Frage, gibt es auch was, was dich optimistisch stimmt beim Blick auf solche Pläne der Regierung oder der Politik? Oder vielleicht auch, was wäre die Alternative zu solchen Diskursen oder Plänen, die dir vorschweben würde?
Also jetzt wirklich auf diesen Punkt bezogen, gibt es jetzt nichts, was mich so richtig optimistisch, also ich bin eigentlich sehr optimistisch, es hat ja bis jetzt auch immer irgendwie funktioniert. Ich muss aber sagen, dass ich schon wirklich auch ein bisschen geschockt bin, also wie breit, ne, diese, also dass auch keiner, also so wenige, es gibt ja auch Stimmen dagegen, so ist es ja auch nicht, ne, aber ja, also ehrlich gesagt hoffe ich aus ganzem Herzen, dass sich das irgendwie verhindern lässt und dass diese große Wende in der Migrationspolitik, die immer angesprochen wird, eben auch eine andere Form annehmen kann. Es sah ja im Koalitionsvertrag auch ehrlich gesagt mal so aus. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ist ja super. Die haben gesagt, wir wollen die Zustände in den Außengrenzen verbessern, wir wollen die ganze Integrations- und Migrationspolitik völlig verändern. Das klang ja erstmal super. Gesetzesänderungen waren erstmal positiv für die Geflüchteten und auch für die Fachkräfteeinwanderung. Also es klang ja erstmal so, als würde man denken, okay, man hört auf, immer dieses Schreckensgespenst hervorzubeschwören, sondern geht einfach mal realistisch mit der Situation um und sagt, was bringt uns das unserem Land auch? Und ja, also ich fand, es war ja erstmal so ein Hauch von Hoffnung. Und ich hoffe doch sehr, dass das auch wieder ein bisschen in diese Richtung zurückgeht, weil alles andere ist ja auch nicht wirklich zukunftsweisend. Ne? Die Welt wird sich verändern und das ist Teil davon. Und ja, also ich hoffe einfach darauf, dass die Zivilgesellschaft das durchschauen wird und dann vielleicht auch der Diskurs sich wieder ein bisschen beruhigt.
Wir haben gesprochen mit Insa Gräfe, Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Asylrecht in Hamburg. Insa, ganz lieben Dank für deine Einblicke.
Sehr gerne.